Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM mit der Ausgabe von Freitag, dem 27. Mai. Heute zusammengestellt von Radio Dreieckland Freiburg. Und das erwartet Sie und Euch in den kommenden 30 Minuten. Vor 50 Jahren wurde sie gegründet, die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Mindestens 40 Menschen sind am gestrigen Donnerstag bei Protesten in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa ums Leben gekommen. Der Konflikt um die sudanesische Grenzregion Abyei stellt nach Ansicht des evangelischen Entwicklungsdienstes eine Gefahr für den gesamten Friedensprozess im Sudan dar. Und Verschleppung, Folter, Mord. Das sind die Vorwürfe, vor denen sich der Autokonzern Daimler-Benz vor einem Gericht in den USA verantworten muss. Der Autobauer muss sich wegen des Vorwurfs der Verstrickung in die Entführung, Folter und Tötung von Mercedes-Benz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern während der argentinischen Militärdiktatur vor einem Gericht in San Jose, Kalifornien, verantworten. Das hat ein US-Berufungsgericht am 18. Mai entschieden. Die Journalistin Gabi Weber im Interview mit Radio Frei Erfurt.
Anfangs ging es mir nur um die 14 Verschwundenen, die während der Diktatur in Argentinien praktisch von den Sicherheitskräften verhaftet, verschleppt, gefoltert und dann ermordet worden sind. Das war in der Zeit 76 und 77. Und mehrere Zeugenaussagen haben eben belegt, dass die Firmenleitung, also insbesondere der Produktionschef Tasselkraut, daran beteiligt war, indem er Adressen weitergegeben hat, indem er Leute versucht hat, aus dem Werk zu locken. Und da gab es eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen der Werksleitung und den Militärs. Man weiß dann aus späteren Recherchen, dass die Werksleitung Aktivisten im Betrieb, den militärischen Geheimdienst gegenüber, als Agitatoren denunziert hat, und dann ganz zufällig sind dann mehrere Wochen später diese Leute dann verschwunden, also zufällig in Anführungsstrichen. Also dies ist der Teil sozusagen, mit dem ich die Recherche begonnen habe. Dann habe ich ebenfalls recherchiert. Es ist ja damals während der Militärdiktatur sind ja Menschenrechtsgruppen schätzen 30.000 Menschen, und da waren eben auch viele Frauen dabei und eben einige auch, die schwanger waren. Also die Maiplatzmütter rechnen von insgesamt 500 Babys, die in den Folterzentren auf die Welt gekommen sind. Und diese Babys sind an Militärs oder an deren Verbündete übergeben worden. Und wir suchen also in Argentinien, wir suchen nach dem Verbleib dieser Kinder. Die sind ja inzwischen Anfang 30, und etwa 100 sind bisher gefunden worden. Das heißt, von 400 fehlt noch die Spur, und da hat eben wohl auch Mercedes-Benz eine Rolle gespielt und auch Kinder bekommen.
Die Verantwortlichen von Mercedes-Benz haben Kinder von ihren eigenen Angestellten bekommen, denn die Leute, die verschleppt wurden, das muss man, glaube ich, nochmal sagen, das waren Gewerkschafter, die in den Daimler-Benz-Werken gearbeitet haben.
Ja, das waren alles Männer. Also da gibt es keine Fälle von schwangeren Frauen bei den 14. Also Daimler-Benz hat damals in die Folterzentren, also in das größte Folterzentrum der Armee nach Campo de Mayo, Brutkästen geliefert während der Diktatur. Und es gibt dann verschiedene Fälle, wo Daimler-Manager, also Mercedes-Manager, Kinder aus dieser Gänsefüßchen, das klingt jetzt alles sehr zynisch, aus dieser Produktion bekommen haben.
Frau Weber, Ihre Recherchen haben ergeben, dass es eine sehr starke Verknüpfung zwischen den staatlichen Stellen und Mercedes bzw. Daimler-Benz in Argentinien gegeben hat. Wie weit konnten Sie herausfinden, gab es denn Verstrickungen? Wie weit wussten denn die Manager in Deutschland Bescheid über die Vorgänge in Argentinien?
Also es gab ja einen Abgesandten nach Argentinien aus dem deutschen Mutterhaus, und die Unterlagen sind ja dann auch in Stuttgart gelandet. Die Unterlagen werden mir bis heute im Übrigen vorenthalten. Ich habe die nicht bekommen, und das Mutterhaus war dort vor Ort. Das Mutterhaus tut bis heute absolut nichts, um die Dinge aufzuklären. Also die Werksleitung hat regelrecht kollaboriert und hat mitgewirkt. Wie gesagt, sie haben ja die Namen übergeben und die Adressen.
Sie veröffentlichten Ihre ersten Recherchen 1999 im WDR zu den Verstrickungen der Daimler-Benz AG. Wie hat Daimler-Benz damals auf die Vorwürfe reagiert? Und inzwischen sind ja 12 Jahre vergangen. Wie verhalten Sie sich heute zu den Vorwürfen?
Sie haben Ihre Strategie nicht geändert. Sie sitzen das Thema einfach aus. Also Sie können einfach nicht zur Kenntnis nehmen, dass sich die Mehrheit aller Menschen daran stört, wie Sie vorgegangen sind und dass Sie Ihre linken Betriebsräte den Militärs denunziert haben, die Sie dann in den Rio de la Plata geworfen haben. Die sitzen es einfach aus und denken, Sie könnten das Thema damit aus der Welt schaffen. Das ist nun nicht aufgegangen, diese Strategie. Und das Thema wird jetzt behandelt werden in den USA und Sie hätten es billiger haben können.
Die Daimler-Benz AG gilt ja als eines der Aushängeschilder der deutschen Wirtschaft und als einer der wichtigsten Arbeitgeber, ja auch in Deutschland. Wie hat denn die deutsche Justiz auf diese Enthüllungen reagiert? Oder setzt man sich in Deutschland einfach hin und sagt, das passiert auf einem anderen Kontinent, das hat mit uns nichts zu tun?
Also der Rechtsanwalt Wolfgang Kralek, der hat es ja zur Anzeige gebracht gegen den Produktionschef Tasselkraut hier an der Staatsanwaltschaft in Nürnberg. Und die haben ein paar Jahre in Zeugen verhört, haben ermittelt und haben es dann eingestellt, unter anderem mit dem Argument, wir können ja gar nicht nachweisen, dass die Verschwundenen überhaupt tot sind, vielleicht tauchen sie ja irgendwann wieder auf. Also die deutsche Strafjustiz hat sich völlig hinter den Konzern gestellt. Ich habe dann den Fall der Babys, der Babys von Herrn Tasselkraut, er ist ja auch deutscher Staatsbürger, hier in Deutschland zur Anzeige gebracht. Und diese Kinderraubgeschichten, das sind Verbrechen gegen die Menschheit, die verjähren nicht. Nichtsdestotrotz hat die Staatsanwaltschaft in Berlin das eingestellt. Als dann die Kläger in der Zivilklage in den USA die Klage in Stuttgart zustellen wollte, hat man sogar das Oberlandesgericht in Karlsruhe angerufen und das Oberlandesgericht in Karlsruhe hat dann gesagt, ja, hier ist die nationale Sicherheit in Gefahr, hier ist eine große Verschwörung im Gange gegen die Firma Daimler und hat die Zustellung ausgesetzt. Damit haben sie nichts gelöst und jetzt haben sie ein richtig großes Problem an den Hacken.
Bevor wir über das richtig große Problem sprechen, möchte ich gerne nochmal auf die Frage der nationalen Sicherheit zurückkommen, die Sie angesprochen haben. Ein Verfahren wegen Mord, wegen Menschenraub ist in einem anderen Land anhängig, beziehungsweise wird in zwei verschiedenen Ländern eigentlich aufgegriffen und aufgearbeitet. Da stellt sich natürlich die Frage, wie sich die deutsche Politik positioniert, gerade auch wenn es um einen so prominenten Fall wie die Daimler-Benz AG geht. Wie verhält sich beispielsweise Angela Merkel, die Regierung Merkel, zu diesem Verfahren?
Das ist eine ganz spannende Frage, die Sie da gestellt haben. Als das Problem sich mit der Zustellung in Stuttgart stellte, hat die Bundesregierung gesagt, wir sehen da keinen Handlungsbedarf. Das ist ein Zivilverfahren. Die Firma muss sich dem stellen. Wir werden dort keinen Einspruch einlegen. Aber damals gab es noch einen Außenminister, der hieß Steinmeier. Und auch die Justizministerin, wenn ich mich recht erinnere, war das Däubler-Gmelin. Und die haben gesagt, nein, wir werden da nicht intervenieren. Die Firma muss sich dem stellen. Außerdem, die USA sind ein Rechtsstaat. Dort kann die Firma ihre Anwälte hinbringen, die kann ihre Argumente bringen. Wir machen da nichts. Frau Merkel hat offensichtlich das anders gesehen. Nach meinen Informationen hat sie versucht, die US-Regierung zu einem Eingreifen zu drängen bei einem Besuch persönlich im Weißen Haus. Aber auch das hat nicht funktioniert.
Jetzt gibt es in den USA das Gerichtsverfahren bzw. eine Anklage wegen mehrfachen Mordes gegen die Daimler-Benz AG. Was genau wird denn da verhandelt werden? Und also wird es tatsächlich dazu kommen, dass die Überlebenden bzw. die Familienangehörigen ihr Recht in San Francisco gesprochen bekommen? Oder wird es nur ein weiteres Verfahren sein, was zu einem nächsten Verfahren führt?
Also es geht nicht um eine Anklage. Das Ganze ist ein Zivilverfahren. Was anderes war auch gar nicht möglich. In einem Land wie Argentinien, wo die Firma Daimler immer noch ein Unternehmen unterhält und Arbeitsplätze, ist natürlich so eine Regierung wie die argentinische erpressbar. Insofern ist die Situation in den USA anders. Dort ist Daimler nicht jemand, dessen Pfeife dort alles tanzt. Und insofern ist das Verfahren sehr vielversprechend. Dort hat Daimler nicht die Macht, die Daimler in Deutschland hat oder in Argentinien ausüben kann. Dort haben die Kläger erstmal offene Ohren, dort werden sie angehört, dort sind, also die im Grunde, es ist ja kein Land, was als besonders unternehmerfeindlich gilt. Ich verstehe gar nicht, warum sich Daimler so dagegen wehrt. Ich meine, das ist doch deren Land, wo sie große Geschäfte machen. Dann sollen sie doch vor dem Gericht in San Francisco beweisen, dass sie damit nichts zu tun haben. Der Punkt ist, wir können beweisen, dass sie damit was zu tun haben. Und deshalb versuchen sie mit allen Mitteln und mit allem Druck, den sie ausüben können, dieses Verfahren zu verhindern.
Soweit die Journalistin Gabi Weber im Interview mit Radio Frei Erfurt. Der Konflikt um die sudanesische Grenzregion Abyei stellt eine Gefahr für den gesamten Friedensprozess im Sudan dar. Das sagt der Evangelische Entwicklungsdienst EED in einer Pressemitteilung von Freitag, dem 27. Mai. Am Wochenende waren nordsudanesische Streitkräfte in die Stadt Abyei einmarschiert. Tausende Sudanesinnen und Sudanesen befinden sich seither auf der Flucht. Hadil Ali von Radio Z Nürnberg hat sich mit Ulrich Delius von der Gesellschaft für bedrohte Völker über die aktuelle Situation im Sudan unterhalten. Das Interview wurde am Dienstag, dem 24. Mai, geführt.
Die Menschenrechtssituation im Sudan ist momentan sehr angespannt. Wir haben es mit mehreren Konflikten zu tun, die gleichzeitig momentan eskalieren. Einerseits nehmen die Spannungen zwischen dem Süden des Sudan und dem Nordsudan deutlich zu. Da hat es gerade in den letzten Tagen sozusagen eine Eskalation gegeben, weil in einer der besonders zwischen beiden Regionen umstrittenen Gebiete es zu bewaffneten Auseinandersetzungen gekommen ist. Viele, viele Menschen fliehen mussten daraufhin. Und man einfach fürchtet, dass es jetzt zu einem neuen Krieg auch zwischen Nord- und Südsudan kommen könnte. Gleichzeitig gibt es aber auch Probleme im Westen des Sudan. In der Region Darfur hat es in der letzten Woche mehrere Luftangriffe gegeben auf Dörfer von Zivilisten, sodass auch dort die Situation sich deutlich verschlechtert hat.
Welche kulturellen und ökonomischen Konfliktlinien ziehen sich denn durch den Sudan?
Und es sind sehr alte Konflikte, die wir dort beobachten. Ich selber beschäftige mich jetzt schon 25 Jahre mit denen. Es sind Konflikte, die sich auch nicht so leicht auf einen Aspekt reduzieren lassen. Da spielen immer verschiedene Aspekte mit rein, also sowohl wirtschaftliche wie soziale, wie machtpolitische, wie ethnische und zum Teil auch religiöse Aspekte. Wir haben einerseits zwischen dem Norden und dem Süden des Sudan eine sehr starke Teilung letztlich in unterschiedliche Kulturen, unterschiedliches Bewusstsein auch. Wir haben in dem Land Sudan quasi das Aufeinandertreffen einer afrikanischen Kultur auf eine mehr arabisch geprägte Kultur. Und allein das löst enorme Schwierigkeiten aus. Also in der gesamten Geschichte des Sudan, seit der Unabhängigkeit des Sudan 1956, hat dieses Land fast immer nur Krieg kennengelernt. Und einer der Gründe ist eben, dass die Grenzen dieses Landes auch sehr künstlich waren und dass da verschiedene ethnische Gruppen auch zusammengefasst wurden, die nicht unbedingt zusammen miteinander leben wollen. Darüber hinaus gibt es aber natürlich jetzt große Probleme aufgrund der Rohstoffvorkommen im Sudan, vor allen Dingen des Ölreichtums. Dieser Ölreichtum hat seit Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts zu massiven Auseinandersetzungen zwischen Nord- und Südsudan geführt, weil jeder der beiden eben für sich behauptete, sozusagen die Kontrolle über diesen Rohstoffreichtum haben zu wollen. Und das ist jetzt auch wieder ein bisschen Hintergrund der jüngsten Konflikte, wo es da nicht nur immer um die Kontrolle von Ölfeldern geht, sondern zum Beispiel auch von Pipelines. Durch welche Regionen können Pipelines durchgeführt werden, um dann eben zum Hafen nach Port Sudan gehen zu können, von wo sie dann vor allem nach in die Volksrepublik China dieses Öl dann exportiert wird.
Wie sieht denn die jetzige Lage der sudanesischen Bevölkerung und die der Binnenflüchtlinge aus?
Es gibt kaum ein Land Afrikas, was so eine tragische Geschichte hinsichtlich seiner Lage der Binnenflüchtlinge erlebt hat, wie der Sudan in den letzten Jahrzehnten. Es gibt vor allen Dingen im Großraum der Hauptstadt Khartoum, mehrere Millionen Flüchtlinge aus dem Südsudan. Hunderttausende sind jetzt zurückgekehrt, nachdem sie das Gefühl haben, dass diese Vision, einen unabhängigen Staat Südsudan gründen zu wollen, im Süden des Landes auch tatsächlich Realität werden kann. Es ist ja geplant, dass am 9. Juli diesen Jahres der Südsudan quasi ein eigener Staat wird, sich also loslöst aus dem sudanesischen Staatsverband. Daraufhin sind jetzt sehr viele Südsudanesen zurückgegangen in den Südsudan. Aber auch das ist total problematisch oder schwierig, weil diese Menschen haben zum Teil seit 10 Jahren, 15 Jahren in diesen Flüchtlingslagern gelebt, im Großraum der Hauptstadt Khartoum. Wie integriert man die jetzt wieder in eine mehr ländlich geprägte Gesellschaft im Südsudan? Das ist eine enorme Herausforderung, vor allen Dingen, weil im Südsudan eigentlich niemand auf diese Menschen wartet. Sprich, also es stellt sich die Frage, wie werden sie untergebracht, wo gibt es Arbeitsstellen für sie, wo gibt es Land für sie, wo gibt es Häuser für sie. Also ganz, ganz viele Fragen, die ungelöst sind. Und die Südsudanesen stellen nur einen Teil der Binnenflüchtlinge. Es gibt daneben eben auch noch viele Flüchtlinge aus der Region Darfur, die im Westen des Landes liegt, wo seit dem Jahr 2003 ein heftiger Krieg tobt und wo hunderttausende Menschen geflohen sind und ja eben auch zehntausende sich dann in der Umgebung von der Hauptstadt Khartoum angesiedelt haben. Auch diese Leute wollen eigentlich zurück in ihre Heimat, aber doch ist die Situation noch immer so unsicher, dass eigentlich an eine Rückkehr nicht zu denken ist.
Die zukünftigen Grenzen werden durch die Region Abjay verlaufen. Welche Probleme tauchen denn hierbei auf?
Ja, das sind die Grenzen zwischen Nord- und Südsudan, die jetzt, sagen wir mal, zu 70-80% eigentlich auch klar sind. Nur eben in Regionen wie Abjay sind sie eben noch sehr umstritten zwischen Nord- und Südsudan. Und da wird es darum gehen, jetzt eine Lösung zu finden. Nur bei der Suche nach einer Lösung muss man immer berücksichtigen, dass das kein neues Phänomen ist, sondern dass der Streit um Abjay und um diese Grenzziehung dort, dass der eigentlich schon Jahre nicht nur internationale Gerichte beschäftigt, sondern Politik beschäftigt, sondern auch viele Experten und viele Vermittlungsbemühungen gegeben hat. Also es hat schon Bemühungen gegeben, eine internationale neutrale Grenzkommission einzusetzen. Die hat dann einen Schiedsspruch quasi zu der Grenzziehung in Abjay verfasst, von dem man ausgehen sollte, dass er eigentlich von allen Parteien dann auch respektiert würde. Auch da hat die sudanesische Regierung gleich gesagt, den akzeptieren wir nicht. Dann hat man sich darauf geeinigt, man geht zum Internationalen Gerichtshof in Den Haag und lässt den entscheiden. Als der dann aber schließlich entschieden hatte und die Regierung des Sudan damit nicht zufrieden war, hat sie auch das nicht akzeptiert. Also insofern ist da schon viel passiert und es ist jetzt sehr, sehr schwierig, die Regierung des Sudan darauf zu verpflichten, jetzt wirklich den Weg zurück an den Verhandlungstisch zu finden und nicht eben die Waffen sprechen zu lassen.
Für den 9. Juli war die Unabhängigkeit des Südsudans geplant. Bereitet der aktuelle Konflikt eventuelle Probleme wie die Aufschiebung der Unabhängigkeit?
Ich denke, das wird sich kaum aufhalten lassen, egal was passiert. Die Menschen im Südsudan wollen unbedingt diese staatliche Unabhängigkeit. Sicherlich wird die nicht alle Probleme im Südsudan lösen, aber die Menschen haben sich mit überwältigender Mehrheit im Südsudan dafür ausgesprochen in einer Volksabstimmung. Und ich glaube nicht, dass das verschoben wird. Nur man muss eben ganz klar sehen, mit so einer Unabhängigkeitserklärung werden die Probleme, sei es das Südsudan, sei es das schwierige Verhältnis zwischen Südsudan und dem restlichen Sudan, nicht geregelt sein, sondern das wird weitergehen. Und da muss man auch weiter drüber verhandeln. Und da ist es dann insbesondere sehr wichtig, dass die internationale Gemeinschaft sich weiter dieses Themas annimmt, weiter Druck macht auf alle Konfliktparteien, um eben möglichst zu erreichen, dass diese Auseinandersetzungen nicht immer über Waffen ausgetragen werden, wie jetzt gerade wieder seit diesem Wochenende.
Das war Ulrich Delius von der Gesellschaft für bedrohte Völker über die aktuelle Situation im Sudan. Mindestens 40 Menschen sind am Donnerstag, dem 26. Mai, bei Protesten in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa ums Leben gekommen. Bereits seit Februar fordern tausende Jemenitinnen und Jemeniten den Rücktritt des Präsidenten Ali Abdullah Saleh Salehs, was dieser jedoch ablehnt. Umut Saverdi von Radio Z Nürnberg hat sich mit der Jemenkennerin Mareike Tansfeld über die Proteste in dem arabischen Land unterhalten.
Zu Anfang war das natürlich inspiriert durch die Proteste in Ägypten und Tunesien, auch im Jemen, die Menschen auf die Straße gegangen sind. Allerdings waren die frühen Proteste von den Oppositionsparteien organisiert und deswegen war das Regime weniger repressiv gegen diese Proteste vorgegangen, weil sie noch kontrolliert schienen. Als dann Mubarak selber zurückgetreten ist, sind die Leute im Jemen spontan auf die Straße gegangen und haben von dem Zeitpunkt viel aggressiver gegen das Regime protestiert. Und dann hat sich auch diese Protestdynamik entwickelt, dass also wirklich jeden Tag die Menschen auf die Straße gegangen sind. Erst waren es wenige und es wurden dann immer mehr. Und diese Proteste waren hauptsächlich von Studenten organisiert. Und mittlerweile wird diese Protestbewegung wirklich von einer sehr breiten Bevölkerung getragen, von Arbeitern, Frauen und eben auch Islamisten, aber auch Sozialisten. Die Islah-Partei, also die islamistische Partei im Jemen, spielt eine relativ große Rolle in diesen Protesten. Diese Protestbewegung fordert in erster Linie eben den Rücktritt des Präsidenten, aber auch den Rücktritt aller der Familienmitglieder, die eben in diesem Regime auf Position sind. Dann ist ein ganz großer Punkt natürlich auch Korruption. Also die Protestbewegung spricht sich ganz klar gegen die Korruption aus. Die Lebensverhältnisse sollen verändert werden. Große Arbeitslosigkeit bis zu 40% im Jemen, gerade die jüngeren Generationen sind davon betroffen. Im Großen und Ganzen ähnliche Forderungen wie auch in Ägypten.
Der Golfkooperationsrat hat Präsident Saleh schon dreimal versucht, zu einer Unterzeichnung eines Abkommens zu bringen. Was sieht das Abkommen vor und weshalb unterschrieb er dieses nicht?
Also ein ganz großer Punkt in diesem Abkommen ist, dass die Immunität gewährt wird, ihm und seiner Familie. Außerdem sagt das Abkommen, dass er eben in 20 Tagen abtreten soll und dann nach 60 Tagen Wahlen stattfinden sollen. Und der Grund, weswegen er das nicht unterschreibt, ist relativ kompliziert, weil eigentlich kann er durch dieses Abkommen nur gewinnen, eben aufgrund der Immunität, die ihm gewährt wird. Aber andererseits ist dieses Abkommen keine wirkliche Lösung, weil die Menschen eben gegen dieses Abkommen sind. Und ein großer Punkt für ihn war eben, dass wenn er das Abkommen unterzeichnet, dass die Proteste dann aufhören müssen. Aber es war eben schon vor der Unterzeichnung klar, dass die Proteste, auch wenn das Abkommen abgeschlossen wird, weitergeführt werden würden. Und ein anderer Punkt war jetzt eben auch bei dem letzten Versuch, dass die Oppositionsparteien das Abkommen unterzeichnet haben, es aber nicht in seiner Anwesenheit. Und das ist ein ziemlich großes Problem, weil er eben nicht dastehen will wie derjenige, der aus dem Amt gekickt wird, sondern er wollte das wirklich wie ein feierlicher Akt unterzeichnen, mit allen Parteien anwesend. Und da sollte das alles so inszeniert werden, als wäre er eben derjenige, der das Problem am Ende löst.
Für viele sind die soziologischen Verhältnisse im Jemen fremd. Wie ist die Stammessituation im Jemen? Auf welcher Seite stehen Sie in den Protesten und welchen Einfluss haben die?
Also ganz wichtig ist es, dass man versteht, dass die Stämme kein homogener Block sind. Das heißt, es gibt viele Stämme, aber das heißt nicht, dass sie alle zusammen homogen als ein Block agieren. Es gibt unterschiedliche Stammeskonföderationen und besonders die Hashid-Konföderation hat in der Geschichte des Jemens eine große Rolle innerhalb des Staates gespielt, weil sie quasi als Königsmacher gelten können. Der Staat war eben so, dass die Stammesführer wirklich auch im Staat integriert waren. Das heißt, die hatten Regierungspositionen inne und konnten wirklich sehr viel Einfluss auf diesen Staat ausüben. Allerdings konnte man auch in den letzten 10 Jahren ungefähr absehen, dass das Regime diesen Kreis des Regimes immer kleiner gemacht hat und den Einfluss der Stämme und anderer Personen versucht hat zu minimieren, was dazu geführt hat, dass es immer mehr Konflikte zwischen den einzelnen Parteien gab. Und das kann man eben jetzt auch ganz schön sehen, weil in den Auseinandersetzungen, die jetzt im Moment in Sanaa stattfinden, sehen wir, dass die Stammesführer der Hashid-Konfederation, Sadiq al-Ahmar, in direkter Konfrontation mit der Regierung steht. Wirklich sehr explizit die Protestbewegung unterstützt hat und die jetzt in den letzten Tagen von der Regierung direkt angegriffen wurde. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass diese Familie in ihrem Haus saß und vom Präsidenten und seiner Armee mit Raketen angegriffen wurde. Dadurch entstanden eben jetzt diese Auseinandersetzungen, die aber immer noch auf einem sehr persönlichen Niveau stattfinden. Also die Protestbewegung ist immer noch friedlich. Die hat mit diesen Auseinandersetzungen nichts zu tun. Man kann also jetzt davon ausgehen, dass der Präsident versucht, alle starken oppositionellen Führer auszuschalten. Eine andere Lösung ist im Moment auch nicht in Aussicht. Also diese Auseinandersetzungen werden wahrscheinlich so lange anhalten, bis eine der beiden Seiten so geschwächt ist, dass sie quasi nicht mehr agieren kann.
Soweit Mareike Tansfeld zur aktuellen Situation im Jemen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wird am Samstag, dem 28. Mai, 50 Jahre alt. Aus Anlass dieses Jubiläums findet am Brandenburger Tor in Berlin an diesem Tag eine Kundgebung statt, die sich als Auftaktaktion für rund 200 große und kleine Veranstaltungen versteht, die das ganze Jahr über in Deutschland stattfinden sollen. Weltweit sind für diesen Tag in mehr als 60 Ländern auf allen Kontinenten Veranstaltungen und Aktionen geplant. Ein Beitrag von Anja Rechenberg, Radio Amnesty München.
Mit einem Aufruf im britischen Observer im Mai 1961 fing alles an. Der Anwalt Peter Benenson hatte genug von der Willkür politischer Machthaber und verlangte die Freilassung von zwei politischen Gefangenen in Portugal. Er forderte seine Mitbürger auf, mit Appellbriefen an die Regierung öffentlich Druck auszuüben. Innerhalb weniger Wochen fanden tausende Mitstreiter in 10 westeuropäischen Ländern zusammen und beschlossen, eine Organisation zu gründen, die sich weltweit für die Rechte politischer Gefangener einsetzt. Amnesty International war geboren. Gerd Ruge, Gründer der deutschen Sektion, beschreibt die damalige Aufbruchstimmung.
Und das war eine Zeit, also in der man sagen konnte, es ist so schwer noch gar nicht gewesen, es wird immer schwieriger. Und gleichzeitig war es die Zeit, in der es doch immer mehr Menschen gab, die das Gefühl hatten, man muss da etwas ändern können.
1967 besteht Amnesty bereits aus 550 Gruppen in 18 Ländern und betreut rund 2000 Einzelfälle. Die Appellschreiben zeigen Wirkung. Viele der Gefangenen werden freigelassen oder erhalten bessere Haftbedingungen. Zahlreiche Regimes setzten systematisch Misshandlungen ein, um Häftlinge zum Schweigen zu bringen. 1968 nimmt Amnesty daher den Kampf gegen Folter in sein Programm auf. Kurz darauf folgt die erste weltweite Kampagne von Amnesty, die ein riesiger Erfolg wird. Die UNO erhält eine Resolution mit 110.000 Unterschriften europäischer Polizisten gegen Folter und verabschiedet diese einstimmig. Wolfgang Welsch, ehemaliger politischer Häftling in der DDR, berichtet, wie wichtig der Einsatz von Amnesty für ihn persönlich war.
Man respektierte das, was Amnesty gemacht hat. Das hat die Leute, und das ist das Resümee, hat die Leute in der DDR beeindruckt, die politische Führung. Ganz klar. Öffentlichkeit bedeutet, dass das System und das Regime, das sie misshandelt und in Unfreiheit hält, weiß, sie sind nicht allein. Da ist eine große Gemeinschaft dahinter. Das bedeutet die Rettung, das bedeutet auch die Freiheit in absehbarer Zeit, wenn auch nicht gleich, aber in absehbarer Zeit. Und es bedeutet für den Gefangenen, den es betrifft, insofern sehr viel, er ist nicht mehr allein. Also Amnesty International habe ich im Grunde genommen mein neues Leben zu verdanken. Wer weiß, wie es ohne sie geendet wäre, denn ich war sehr krank, es ging mir sehr schlecht. Und ich bin glücklich darüber, dass es Amnesty gibt und dass sie sich so für mich eingesetzt haben.
10 Jahre später hat sich die Welt verändert. In Südamerika und Asien putschen sich Militärs an die Macht, während Westeuropa seine letzten Diktatoren abschüttelt. In vielen Ländern herrschen schwerste Menschenrechtsverletzungen, werden Menschen spurlos verschleppt und hingerichtet. 1973 startet Amnesty die erste große Hilfsaktion für politische Flüchtlinge und fordert den generellen Stopp der Todesstrafe. Mit der Aufnahme in das Grundsatzprogramm gehört diese Forderung nun zu den wichtigsten Anliegen von Amnesty. Generalsekretärin Monika Lücke zählt dies bis heute zu den größten Erfolgen.
Als Amnesty 1961 gegründet wurde, hatten weltweit gerade mal 10 Staaten die Todesstrafe abgeschafft bzw. wandten sie nicht an. Mittlerweile sind es weltweit 139 Staaten, das heißt 2/3 aller Staaten, die nicht mehr hinrichten. Das ist ein Riesenerfolg.
In den 80er Jahren gelingt Amnesty endgültig der Sprung zur Massenbewegung. 500.000 Aktivisten und 3.433 Gruppen in 50 Staaten engagieren sich. Sting, Bono und andere Stars spielen und singen bei der Welttournee Human Rights Now in 14 Ländern für Menschenrechte und begeistern Millionen. Damit erfand Amnesty das Format des globalen Benefits-Events und zog neue und vor allem junge Mitglieder an. Wegen der zunehmenden Flüchtlingsströme setzt sich Amnesty immer häufiger auch für den Asylschutz ein. Mit der Erweiterung des Mandats im Jahr 1985 auch ganz offiziell. Seitdem bietet Amnesty rechtliche Beratung für Asylsuchende, erstellt Gutachten für Gerichtsverfahren und leistet wichtige Lobbyarbeit. Nach 40 Jahren Einsatz für politische und bürgerliche Menschenrechte entschied sich die internationale Ratstagung von Amnesty im Jahr 2003, sich zukünftig auch für die sogenannten WSK-Rechte einzusetzen. Hinter den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten verstecken sich Grundbedürfnisse wie Nahrung, Wasser, Gesundheit und Bildung. Denn es sind vor allem Menschen ohne Bildung und Besitz, denen Unrecht zugefügt wird und die selbst keine Stimme haben. 50 Jahre Amnesty ist also eine einmalige Erfolgsgeschichte. Monika Lücke zieht Bilanz.
Ja, 50 Jahre. Für mich gilt da eigentlich noch immer das, was die verstorbene Carola Stern vor ein paar Jahren trefflich analysiert hat in Bezug auf Amnesty. Als sie gefragt wurde, wie ist das denn, sagte Carola Stern, ja, wir können stolz, aber wir können noch nicht zufrieden sein.